Ja, in den nächsten Wochen soll es hier in der Gemeinde um den ersten Johannesbrief gehen. Und ich darf heute den Anfang machen. Und dazu lese ich uns aus Gottes Wort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Was vom Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Ich möchte noch mal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein heiliges, lebendig machendes Wort. Ich möchte dir danken, dass dieses Wort, dass du es bewahrt hast bis heute, Herr, dass wir es haben in zuverlässigen Übersetzungen. Herr, und wie du über dein Wort gewacht hast, so bitte ich dich, dass du auch über meine Predigt wachst, Herr, dass ich wirklich dein Wort verkündige und ja, dass es damit endet, wie wir das im Brief gelesen haben, mit großer Freude. Er hilft zum Sprechen und zum Hören. Amen. Also dieser erste Johannesbrief, der gehört neben dem zweiten und dritten Johannesbrief und neben dem Hebräerbrief zu den wenigen Briefen im Neuen Testament, in denen nicht erwähnt wird, wer sie geschrieben hat. Also dieser Titel über dem Brief, der erste Brief der Johannes, der ist im Original nicht enthalten. Aber wir können trotzdem getrost davon ausgehen, dass dieser, wie die anderen beiden Johannesbriefe, tatsächlich von dem Jünger Johannes sind, der auch das vierte Evangelium und das Buch der Offenbarung geschrieben hat. Einmal, weil gleich im ersten Vers der Verfasser sich als ein Augenzeuge des irdischen Lebens Jesu zu erkennen gibt. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Und dann auch, weil Inhalt, Satzbau und Wortwahl eine große Übereinstimmung mit dem vierten Evangelium zeigen. Auch im Johannesevangelium wird er Verfasser ja nicht genannt, aber insgesamt 5-mal gibt er sich dort zu erkennen als der Jünger, den Jesus liebte. Also einmal während des letzten Passamahls, als er an Jesu Brust gelehnt fragt, Herr, wer ist es, der dich verrät? Dann während der Kreuzigung, als Jesus ihm seine Mutter anvertraut. Dann bei der Entdeckung des leeren Grabes, als er im Wettlauf dorthin den Petrus überholt. Und dann noch 2-mal bei der Erscheinung des auferstandenen Herrn am See von Tiberias. Und am Ende dann, in Kapitel 21, wird uns gesagt, dass derjenige, der dieses Evangelium schrieb, dass das dieser Jünger ist. Und dann wird der Kreis eigentlich sehr klein. Es musste ja einer aus dem vertrautesten Kreis der Jünger gewesen sein, der von Petrus und dem Brüderpaar Johannes und Jakobus gebildet wurde. Und Petrus kommt nicht in Frage, weil er oft in Beziehung und in direktem Konkurrenz zu diesem Jünger genannt wird. Und auch Jakobus kommt nicht in Frage, weil nach Apostelgeschichte 12 starb er schon den Märtyrertod etwa 10 Jahre nach Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Und dieses vierte Evangelium, also diese Briefe, auch die gehören ins letzte Drittel des ersten Jahrhunderts. Da war Jakobus also schon lange tot. So bleibt logischerweise eigentlich nur noch, dass der geliebte Jünger und Verfasser des Evangeliums und damit auch der Briefe der Apostel Johannes ist. Und genauso hat das die frühe Gemeinde gesehen, die frühesten christlichen Schriftsteller wie Irenäus oder Clemens von Alexandria oder Tertullian, die haben allesamt die Autorenschaft des Johannes anerkannt. Und obgleich Johannes schon ein hohes Alter erreicht hatte, als er diesen Brief verfasste, stand er immer noch im aktiven Gemeindedienst in und um Ephesus und in ganz Kleinasien. Also das ist das Gebiet der heutigen Türkei. Aber ist die Frage nach dem Verfasser überhaupt wichtig? In gewisser Hinsicht sicherlich nicht, da Johannes unter Inspiration des Heiligen Geistes seinen Namen nicht genannt hat und die Bedeutung dieses Briefes nicht davon abhängt, wer der Autor ist. Die Botschaft, die ist wichtiger als der Bote. Aber andererseits, wenn der Verfasser nicht Johannes wäre, wenn er kein Augenzeuge wäre, keiner, der mit dem Herrn Jesus hautnah Erfahrungen gemacht hätte, sondern lediglich jemand, der das nur behauptet, dann wäre ja von vornherein die Integrität des Verfassers in Frage gestellt und damit auch die Glaubwürdigkeit der Botschaft. Im Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 26 und 27, spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Und auch ihr zeugt, genau das hat Johannes hier gemacht. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das bezeugen und verkündigen wir auch euch, sagt er. Und das Wir hier im Text, das ist also kein Plural Majestatis, den Kaiser und Könige und Fürsten verwendet haben oder auch Päpste, Kardinäle und Bischöfe. So zum Beispiel, wir Willem von Gottes Gnaden, deutscher Kaiser oder sowas. Nein, dazu war Johannes viel zu demütig. Aber als Israelit wusste er, dass nach dem mosaischen Gesetz das Zeugnis eines Einzelnen nicht galt und gelten konnte. Und darum hat er in dem Wir die anderen Apostel wie Petrus, Jakobus, Matthäus, Philippus oder Thomas, Andreas mit eingeschlossen. Und da müssen wir uns vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, als Johannes schrieb, da hatten all die anderen Zeugen, das griechische Wort ist ja Martyrion, da hatten sie ihr Zeugnis schon mit ihrem Blut, mit ihrem Tod besiegelt. Und Johannes ist jetzt der Einzige eigentlich aus diesem Apostelkreis, der noch lebt. Und er bezeichnet sich im Brief selbst zwar nirgends als Apostel und nimmt auch nicht ausdrücklich apostolische Autorität in Anspruch, aber diese ersten Zeilen seines Briefes sind eine einzige Darlegung dessen, was ein Apostel und seine apostolische Autorität in Wahrheit ist. Jemand, der den Sohn Gottes über Jahre begleitet hat, der mit ihm war, der seine Wunder und Machterweise selbst erlebt, seine Worte und Lehren selbst gehört hat, auch ganz wichtig, dem der Auferstandene begegnet ist. Das ist auch ein wichtiges Kennzeichen. Und dann auch der von der Liebe des Mannes aus Nazareth berührt und verändert wurde und von ihm persönlich berufen wurde, das Gehörte und Erlebte an andere weiterzugeben und die gute Nachricht von Jesus unverfälscht auszubreiten. Und das ist das große Thema, mit dem Johannes diesen Brief beginnt. Anders zum Schreiben, das lassen Teile des Briefes erkennen, könnte gewesen sein, dass die Briefempfänger in den Gemeinden Kleinasiens mit einer Irrlehre aus den eigenen Reihen konfrontiert wurde, die sowohl die Gottheit als auch die Menschwerdung Jesu und auch seinen Kreuzestod vernebelt hat. Und dahinter steckte eine auf philosophischen Spekulationen und mystischen Erlebnissen, sicherlich auch dämonisch beeinflusste Selbsterlösungslehre, die davon ausgeht, dass die Materie und somit auch der menschliche Leib grundsätzlich schlecht ist, aber dass der Mensch durch geistige Erleuchtung, durch Erkenntnis seiner wahren Bestimmung sich aus der niedrigen, materiellen, bösen Welt in die himmlisch-geistige Welt des Lichts und der überwundenen Leiblichkeit ja selbst befreien kann, dahin aufsteigen kann irgendwie. Und jetzt war es so, dass aufgrund der spektakulären Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen durch Jesus, und das stellte ja alles, was alle Erkenntnisse der sogenannten Gnostiker, also von griechisch Gnosis, Wissen, Erkenntnis, das stellt ja alles in den Schatten. So war man bereit, auch Christus als Abgesandten des höchsten Gottes anzuerkennen. Man behauptete aber, zusätzliches Wissen zu haben, das dem überlegen sei, was die Apostel lehrten. Irgendwie war in diesen Lehren Christus nur so eine Art Geistwesen, nicht als Mensch in die Welt gekommen. Und er sollte die göttlichen Geistesfunken im Menschen an sich ziehen und sie zur Lichtwelt des wahren Gottes heimführen. Und dieser wahre Gott ist übrigens bei den Gnostikern nicht der Schöpfer dieser Welt. Also das ist ein ganz kompliziertes Gedankengebäude, da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darauf einsteigen. Nur ihr Christus aus der unveränderlichen, vollkommenen, göttlichen Einen hervorgegangen Und die Gnostiker unterscheiden dabei zwischen dem Menschen, Jesus, und diesem Geistwesen, der sei viel zu heilig und geistig, um durch den ständigen Kontakt mit dem menschlichen Fleisch befleckt zu werden. Bei der Taufe Jesu hätte er sich, so lehrten sie, vorübergehend mit der Person Jesu verbunden und ihn vor der Kreuzigung, eventuell im Garten Gethsemane, wieder verlassen, sodass nur Jesus, aber nicht der Christus, gestorben wäre. Und klar, dass sich schon Paulus genötigt sah, seinen Mitstreiter Timotheus am Ende eines an ihn gerichteten Briefes eindringlich vor diesen Irrlehren zu warnen. O Timotheus, bewahre das dir anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Also diese Lehren gibt es übrigens bis heute bei den Theosophen in der Anthroposophie eines Rudolf Steiners, bei den Rosenkreuzern und anderen esoterischen Gruppen, die sich auf dieses gnostische Gedankengut berufen. Und auch Johannes, der nimmt das sehr ernst, weil er weiß, dass sich das gegen den Kern des christlichen Glaubens richtet. Wenn Christus nicht sowohl wahrer Gott als auch wahrer Mensch ist und nicht wirklich für Sünder gestorben, ja, dann gibt es kein echtes Sühnopfer für unsere Sünden. Und deswegen betont Johannes so ausdrücklich die Tatsächlichkeit der Menschwerdung Jesu. Und schon mit seinen ersten Worten, ich wiederhole nochmals Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also schon mit diesen ersten Worten ist damit deutlich ausgesprochen, dass Christus nicht irgendwie ein mystisches Geistwesen gewesen sein kann. Ein Geist, den kann man nicht über längeren Zeitraum anschauen und betasten, so wie die Apostel das während der Jahre des irdischen Dienstes Jesu und auch nach seiner Auferstehung getan haben. Aber eigentlich fängt ja so kein Brief an, sondern es gehört sich doch zumindest damals und bis heute ist es nicht viel anders, dass man zunächst mal einen Absender schreibt, beispielsweise Johannes, der Jünger Jesu, zur Zeit in Ephesus, sagen wir mal im Jahre 85, dann kämen die Adresse an die Gemeinden Gottes in Kleinasien, dann Anrede und Gruß an die Heiligen und Geliebten, Shalom, Frieden sei mit euch. Und dann kann man zur Sache kommen. So gehört es sich eigentlich. Und die beiden anderen Johannesbriefe zeigen, dass auch Johannes durchaus diese übliche Briefform verwenden kann. Wenn er das in seinem ersten Brief nicht tut, wenn er sich überhaupt nicht an das hält, was so allgemein üblich war, sondern ohne irgendeine Einleitung sofort uns mit dem Hauptgegenstand dieses Briefes, mit dem Wort des Lebens bekannt macht, dann muss das einen Grund haben. Und ich habe so überlegt, einmal denke ich, dieser Brief war nicht ein Brief an eine bestimmte Gemeinde wie der zweite Johannesbrief, es war auch nicht an eine Einzelperson wie der dritte Johannesbrief, sondern es ist eben mehr ein Rundschreiben. Aber das ist nicht der Alleingrund. Auch im Rundschreiben kann man ja die Leute erstmal begrüßen. Ich denke, dass diese Botschaft, die er zu verbreiten hat, dass sie ihn vom Anfang an dermaßen gepackt hat, dass er darüber alles andere beiseite geschoben hat, dass er sofort ohne Vorwarnung gleich mit der Tür ins Haus fallen muss. Es geht ihm nicht um irgendeine Theorie über den christlichen Glauben. Das, was er weitergibt, das, was im Zentrum unseres Glaubens steht, das ist keine Theorie, keine philosophische Spekulation oder esoterisches, nur Auserwählten zugängliches geheimes Wissen. Es ist nicht einmal Lehre, sondern im Zentrum unseres Glaubens steht eine Person. Und die hier verwendeten Worte, gehört, gesehen, angeschaut und betastet haben, weisen auf die lebendige Erinnerung an diese Person hin, die Johannes bis ins hohe Alter gehabt hat, die er immer noch besaß. Das altgriechische Perfekt, in dem die Worte gehört und gesehen im Urtext stehen, ja, das deutet eigentlich auf etwas hin, das in der deutschen Sprache nur sehr unzureichend wiedergegeben werden kann. Es betont nicht lediglich eine irgendwann abgeschlossene Vergangenheit. Ja, wir haben das damals gehört, was Jesus gepredigt hat. Wir haben das damals mit eigenen Augen angesehen, was er getan hat. Sondern die Zeitform hier im Altgriechischen, und das kriegen wir nicht sauber ins Deutsche übersetzt, will zum Ausdruck bringen, ich habe etwas gesehen und es steht mir immer noch vor Augen. Ich habe etwas gehört und ich höre es immer noch. Nichts ist für Johannes in der Vergangenheit verschwunden. Er weiß selbst die Stunde noch, in dem ihn Jesus zum ersten Mal begegnet ist. Für ihn waren diese Erinnerungen auch nach 60 oder mehr Jahren immer noch so in seinem Gedächtnis eingegraben, als wenn sie gerade erst geschehen wären. Und wenn er dann das Gleiche fast noch einmal sagt, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, dann wechselt er die Zeitform. Auch diese Zeitform, Aorist genannt, also Benjamin, wenn da irgendwas falsch ist, dann musst du mich berichtigen, die kennen wir im Deutschen nicht. Der Aorist beschreibt ebenfalls Vorgänge und Handlungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Aber, und das ist das Besondere, er betont die Einmaligkeit eines Geschehens. Also da gab es diesen einzigartigen Punkt in der Geschichte, als Jesus anfing, öffentlich zu predigen und Wunder zu tun. Und was Johannes nun mit der veränderten Zeitform betont, und wir Apostel, wir waren dabei, als Jesus sich auf diese Weise als Sohn Gottes offenbarte. Wir waren wirklich von Anfang an dabei und haben alles unmittelbar persönlich miterlebt. Aber dieses, was von Anfang war, das weist zugleich zurück auf den Anfang der Zeit, wie im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und so macht Johannes deutlich, dass Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, schon immer existiert hat. Und auch diesen Begriff Wort des Lebens kann man ja auf zweierlei Weise verstehen. Zum einen steht Wort des Lebens für das Evangelium, für die lebendig machende Botschaft. Als Jesus einmal vom Brot des Lebens sprach und davon, dass er vom Himmel herabgekommen ist, da haben sich viele seiner Zuhörer daran gestoßen und sich von ihm abgewandt. Auf die anschließende Frage Jesu an die Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen, antwortete Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Aber dann steht Wort des Lebens auch für das Leben selbst, für die Person des Heilands, die Johannes offenbart worden ist. Johannes 1, Vers 14 drückt Johannes es so aus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also in dem, den sie hörten und sahen und mit Händen berühren konnten, in der physischen Realität des Menschen Jesus, erkannten sie den, der von Ewigkeit ist und das ewige Leben gibt. Und was uns Johannes damit gleich zu Beginn seines Briefes sagen will, das ist so gewaltig, das fasziniert ihn dermaßen, dass er seinen ersten Satz gar nicht zu Ende kriegt, sondern dass er neu ansetzen muss. Vers 2, und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Und wieder berührt Johannes die ewige Existenz Christi in der Herrlichkeit vor seiner Menschwerdung und greift dabei zweimal das Stichwort Leben wieder auf, von dem auch schon im ersten Vers die Rede ist. Und das Neue Testament kennt drei Worte für Leben. Einmal Bios. Mit Bios ist das natürliche körperliche Leben gemeint, das alltägliche Leben. Unsere Fremdwörter Biologie oder Biografie sind davon abgeleitet. Dann gibt es Psyche. Im Allgemeinen bezieht Psyche sich auf das Seelenleben, auf den inneren, empfindsamen Teil des Menschen. Wir kennen alle das Wort Psychologie. Aber weil nach biblischem Verständnis die Seele im Blut ist, wird Psyche auch zur Bezeichnung des natürlichen Lebens gebraucht. Das Wort aber, das Johannes hier für Leben verwendet, das heißt Zoe. Und wir finden es zum ersten Mal in Kapitel 1, Vers 4 seines Evangeliums. In ihm, das heißt im Wort, in Christus war das Leben, Zoe. Und das Leben, Zoe, war das Licht des Menschen. Und Zoe kann genau wie Bios und Psyche auch für das natürliche Leben stehen. Aber in den allermeisten Fällen bezeichnet Zoe Leben in seinem tiefsten Sinn, Leben als Lebensprinzip, als Leben, wie nur Gott es hat und wie er es auch dem Sohn als Mensch gegeben hat, es in sich selbst zu haben. Und so ist eigentlich immer, wenn vom ewigen, wörtlichen, äonischen Leben gesprochen wird, da wird dieses Wort Zoe benutzt. Davon ist der sündige Mensch als Folge des Sündenfalls entfremdet. Er ist geistlich tot in seinen Vergehungen und Sünden. Doch dann ist das Leben offenbart worden. Inmitten dieser dem Tod und Untergang geweihten Welt ist der erschienen, der das Leben selber ist. Was seit dem Sündenfall verborgen und nicht mehr zu finden war, nun in Jesus Christus ist es hervorgetreten und kann gehört, gesehen und ergriffen werden. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und wenn wir das deutsche Wort Leben durch das ursprüngliche Wort Zoe ersetzen, wird deutlich, dass Gottes Sohn gekommen ist, damit wir am ewigen Leben Gottes teilhaben dürfen. Und das ist weit mehr, als zu denken, dass Christus gekommen ist, dass wir ein irgendwie besseres Leben auf dieser Erde haben könnten. Nein, das Ziel Gottes ist, Gemeinschaft zu haben mit uns. Wie der Vater mit dem Sohn Gemeinschaft hat, so möchte der Gott, der das Universum erschaffen hat, sein göttliches, ewiges Leben mit uns teilen. Wunderbar, ne? Und das spricht nicht nur von Quantität, also von unendlicher Dauer, sondern vor allem von Qualität, von unvorstellbarer Herrlichkeit. Das wahre Leben ist göttliches Leben, das in Jesus Christus denen geschenkt wird, die an ihn glauben. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das ist es, was Johannes und alle anderen Apostel bezeugten und verkündigten. Das ewige Leben, das bei dem Vater war und ihnen in der Person Jesus offenbart worden ist. Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist ja eine Schwierigkeit. Dieses Sehen und Hören und persönliche Erleben, das ist ja eigentlich erstmal nur Johannes und den anderen Zeugen zuteil worden und nicht den Briefempfängern in den Gemeinden Kleinasiens und erst recht nicht uns heute. Ich glaube auch nicht, dass Johannes das damals gewusst hat, dass, oder sich hat vorstellen können überhaupt, dass seine Schriften durch 20 Jahrhunderte hindurch von vielen, vielen Millionen Menschen weltweit gelesen und studiert und geliebt werden würden. Aber mit seiner Verkündigung, da stellt er zwischen all diesen ungezählten Menschen und auch uns eine Verbindung her, die weit über dieses Leben hinausreicht. Das griechische Wort, das hier für Gemeinschaft steht, lautet Koinonia. Und das bedeutet Teilhabe an der gleichen Sache, Teilhaben an den gleichen Zielen, dass wir auch aneinander teilhaben können, ich an dir und du an mir. Und das, was zunächst nur die Apostel als Offenbarung des Lebens empfangen haben, das teilt Johannes nun mit uns, sodass alle, die das Zeugnis des Apostels annehmen, den vollen Anteil daran bekommen. Das heißt, Teilhaber oder Partner des ewigen Lebens werden. Oder nochmals anders ausgedrückt, wenn Menschen die Botschaft von Jesus Christus durch die Apostel hören und glauben, dann bringt sie diese Botschaft in eine Beziehung, wie sie sonst nirgends möglich ist, in eine echte Teilhabe an Gottes Liebe und seinem Leben. Und aus derselben Motivation heraus hatte Johannes schon sein Evangelium geschrieben. Kapitel 20, Vers 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also das ist fast wie so ein Kommentar zu dem Evangelium, dieser erste Brief. Und das ist es doch, was Christen verbindet. Nicht ein irgendwie okkultes, geheimes Wissen, auch nicht, dass wir uns alle irgendwie sofort sympathisch finden oder alle die gleichen Hobbys oder gleichen Interessen haben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch, das heißt nach unseren subjektiven Gefühlen. Also wir sind kein Kegelclub oder Kanarienzuchtverein oder sowas, sondern unsere Gemeinschaft untereinander beruht darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus am gleichen göttlichen Leben teilnehmen. Dass Gott unsere Herzen gehören, dass Jesus in deinem Herzen wohnt und in meinem Herzen, in jedem von uns der Heilige Geist wirksam ist und dass wir dadurch alle gleichermaßen Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn, unserem Retter und Erlöser. Und das ist unsere gemeinsame Basis, die Grundlage aller christlichen Gemeinschaft, die dann freilich natürlich auch subjektiv als freudig und innig empfunden werden soll. Und darüber wird Johannes im weiteren Briefverlauf noch eine Menge sagen. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass der Leser auch in diese Gemeinschaft mit Gott durch den Herrn Jesus kommt, wie dies auch Johannes und die anderen Zeugen, Johannes schreibt wieder, wir erfahren haben. Und das geschieht dadurch, dass Johannes das bekannt macht, was er von Christus gehört und gesehen hat. Nicht sich, sondern ihn, Christus, will er verkündigen, die Tatsache seiner vollen geschichtlichen Wirklichkeit dem Leser nahebringen. Und ich finde es enorm. In Apostelgeschichte 4, also damals war Johannes noch ein sehr junger Mann, da wird davon berichtet, wie Priester und Oberste darüber empört sind, dass die Apostel im Tempel zu Jerusalem das Volk lehren und freimütig die Auferstehung Jesu aus den Toten verkündigen. Sie werfen Petrus und Johannes deshalb über Nacht ins Gefängnis und verbieten ihnen am nächsten Morgen unter Androhung von Strafe weiter im Namen Jesu zu irgendeinem Menschen zu reden. Und die Antwort der beiden: Urteilt bei euch selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn unmöglich ist es uns, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und was ich so stark finde, jetzt, ja, vielleicht 65 Jahre später, da, als er den ersten Johannesbrief schrieb, da steht derselbe Mensch da und nichts hat sich geändert. Sein Herz ist immer noch überfließend voll davon. Immer noch kann er es nicht lassen zu bezeugen, was sie gesehen und gehört haben. Und ja, dieses Wort verkündigen, das zeigt ja auch, dass ihm immer noch daran gelegen ist, die Botschaft so weit wie möglich zu verbreiten. Das finde ich richtig stark. Vers 4. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Mit unserer gebraucht Johannes wieder den Plural und stellt sich so erneut in Gemeinschaft mit den anderen Aposteln, deren Freude es ist, wenn ihre Gemeinschaft, die sie mit Gott durch Christus haben, auch anderen vermittelt wird. Und vielleicht bist du an dieser Stelle ein wenig irritiert, weil in deiner Bibel, vielleicht einer Lutherbibel, statt unsere Freude eure Freude steht. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, es beruht auf einer Abweichung in einigen Bibelhandschriften, die damit zusammenhängen könnten, dass Abschreiber meinten, es müsse sich um die Freude der Briefempfänger handeln, die erfüllt wird, wenn sie den Brief ihres Apostels lesen. Oder sie haben dabei an das ähnlich klingende Jesu-Wort in Johannes 15, Vers 12 gedacht. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig wäre. Aber ich denke, auch die erste Version, die können wir gut verstehen. Menschen zum wahren ewigen Leben zu führen und sie darin zu erhalten, das macht die Freude der Apostel, die sie an der Gemeinschaft mit Gott durch Christus haben, erst richtig komplett. Unsere Glaubensväter, die hatten diesen kernigen Spruch: Gerettet sein schafft Rettersinn. Ja, wenn ich doch gerettet bin und wiedergeboren bin, natürlich ist das Freude. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass meine ganze Familie, mein ganzes Haus, wie bei dem Kerkermeister von Philippi es der Fall war, oder auch mein Freundeskreis, meine Nachbarn oder Arbeitskollegen, wenn sie alle zum lebendigen Glauben kommen, dann ist erst meine Freude doch vollkommen. Und so sehnt sich Johannes nach der Fülle der Freude, die kommt, wenn andere seine Freude an der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn teilen. Und das kann man gut verstehen, ne? Zum Abschluss, bevor ich gleich noch einmal mit uns bete, möchte ich noch einige persönliche Fragen stellen. Die erste uns Gläubigen: Teilen wir diese Sehnsucht des Johannes, dass andere das Evangelium von Jesus Christus hören und aufnehmen? Teilen wir wirklich diese Sehnsucht? Und dann das andere: Jedem, der noch irgendwie Zweifel hat an dem von Johannes Bezeugten und Verkündigten. Falls Gott dich am jüngsten Tag einmal fragen muss, warum du denn dem Zeugnis seines Boten und Diener Johannes nicht geglaubt hast, was willst du Gott dann antworten? Dass Johannes auf dich den Eindruck eines Lügner oder eines Verrückten gemacht hat? Oder dass seine Botschaft in sich nicht schlüssig ist, dass sie nicht zu den anderen Zeugnissen über seinen Sohn passt? Oder dass die Botschaft seines Briefes, und da kannst du dann gleich sein Evangelium mit einschließen, irgendwelchen geschichtlichen Tatsachen widerspricht? Oder dass sein Zeugnis nicht dazu beitragen kann, dein eigenes Herz zu verstehen und die Wege Gottes zu begreifen? Was auch immer du dir jetzt so auf die Schnelle in deinem Inneren als Antwort zurechtlegen machst, denk doch noch einmal in Ruhe darüber nach, dass hier ein Mensch schreibt, der dem Herrn der Herrlichkeit in seinen Erdentagen so nahe gestanden hat wie wohl sonst niemand. Vielleicht sind deine Zweifel ja auch einfach nur darin begründet, dass du in deinem Herzen noch gar nicht richtig erfasst hast, was biblischer Glaube tatsächlich bedeutet. Dass biblisch Glauben nicht heißt, mit allen deinen Anstrengungen und Bemühungen und eigenem Gutsein es selbst in diesem Leben zu irgendetwas zu bringen, sondern auf den zu vertrauen, den Johannes und die anderen Apostel unter Einsatz ihres ganzen Lebens so großartig bezeugt und verkündigt haben. Ich möchte mit uns nochmal beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir nochmal danken für diese kostbaren Worte, die wir gehört haben. Dass du, Herr Jesus, wirklich Mensch geworden bist, unter uns gelebt hast, Herr. Und dass wir mit dir Gemeinschaft haben sollen. Dass du dass es deine Sehnsucht ist, die in der Sehnsucht des Johannes auch ausgedrückt wird. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir darüber auch alle zur ganz großen Freude kommen. Und dass ja, wir genau wie dieser Apostel doch auch unser Herz überfließt, dass wir es andere weitergeben. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Amen.